Herzlich willkommen bei Rethinking Business.
Ein Podcast, zwei Perspektiven.
Mit Michael
und Dina.
Und heute sprechen wir darüber, wie man mit neurodiversen Talenten erfolgreich AI macht.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Rethinking Business. Ja, heute haben wir hier Marco Huwiler dabei, der ist Country Manager von Accenture Schweiz und Strategy Lead und Consulting Lead von Accenture für den deutschsprachigen Raum. Und wir freuen uns auf ein ganz, ganz spannendes Gespräch mit ihm über Neurodiversity und AI. Ja? Und hallo Marco, herzlich willkommen.
Hallo Michael, hallo Carolina.
Herzlich willkommen.
Ja. So, der Grund, warum wir dich eingeladen haben, ist, dass du einer derjenigen bist, die wir kennen, die das Thema Neurodiversity vorwärts treiben. Und du hast mir gesagt, irgendwie, du hast wirklich Passion für dieses Thema. Und mich würde einfach interessieren, wie bist du auf das Thema Neurodiversity gekommen?
Das ist ganz interessant. Also ich habe in der Tat keine persönlichen Hintergründe, wo ich sage, das Thema hat mich immer schon interessiert oder betroffen. Es kam wirklich eher aus der Rolle raus. Und wo mich wirklich auch ein Kollege, der heute diese Gruppe führt in der Dachregion, kontaktiert hat und hat gesagt, das ist wichtig, dass wir das anschauen als Firma, und hat mir eigentlich erzählt, warum es eben aus seiner Sicht wichtig ist. Und das war für mich in dem Sinn ein Augenöffner, weil ich eben sehr stark daran glaube, dass wir überhaupt nicht vorbereitet waren, also auch ich persönlich als Individuum, aber auch als Firma, diese Awareness überhaupt zu haben und dann richtig mit dem Thema umzugehen. Und für mich war das eher so der Moment, wo ich sage, wir lassen hier ganz viel Potenzial auf der Straße.
Okay, und was ist das Potenzial, was wir hier auf der Straße lassen? Also was ist so, ja.
Ich glaube, es geht in viele Richtungen, aber im Prinzip, was so der Moment war, dass wir alle, und das merken wir auch im persönlichen Umgang mit unterschiedlichsten Menschen, wir haben eine unterschiedliche Art, über Dinge nachzudenken, eine unterschiedliche Art, mit anderen Menschen zu interagieren. Und aus dem resultieren auch ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und das heißt, wenn wir versuchen, alle unsere Mitarbeiter gleich zu steuern, mit den gleichen Incentives, mit den gleichen Metriken, die ich messe, dann wird das wahrscheinlich nicht für alle passend sein. Wenn ich das aber verstehe und sage, wie kann ich die Leute so einsetzen, dass sie wirklich auf ihren Stärken, sich auf ihre Stärken fokussieren können, dann kriegen wir viel mehr raus. Das per se war keine neue Erkenntnis, aber dass wir mit den spezifischen Stärken von neurodiversen Kolleginnen und Kollegen eben noch nicht spezifisch umgehen können, das war für mich relevant. Und ich glaube, die Ausprägung bei vielen ist noch mal viel stärker, dass wir eben diese Stärken besser nutzen können.
Ja. Und was genau ist das Potenzial, was ihr da seht? Oder was dein Kollege sieht oder was du siehst, weil wenn du ja nicht sehen würdest, sagen würdest, da gibt es einen Business Case, würdest du ja nicht deine Zeit und deine Energie da reinstecken. Also wäre die spannende Frage, was ist das Potenzial, was ihr da seht?
Also auf der einen Seite, ich komme gerade zum Business Case ein bisschen den härteren Fakten, aber ich glaube, auf der anderen Seite treiben wir sehr viele, wir nennen es Employee Resource Groups, wo wir Leute mit gewissen Themen zusammenbringen, die sich da auch als Community entsprechend finden. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass die Leute einfach das Gefühl haben, es ist ein guter Arbeitgeber und sind glücklich und loyal und das ist für uns wichtig, wir leben von Leuten. Das ist die eine Sicht. Aber die andere, ich glaube, was sehr offensichtlich ist, und das eben das Spektrum ist ja breit, also es gibt ja nicht nur neurodivers, ist ja nicht gleich neurodivers. Aber ich glaube, darum sind auch die Effekte oder die Hebel, die ich heben kann, unterschiedlich, je nachdem, auf welchem Spektrum, über welches Spektrum wir reden. Ich glaube, das eine ist sicher Produktivität, oder? Da geht es um Zusammenhänge zu erkennen. Gerade Leute jetzt auf dem autistischen Spektrum sind da deutlich schneller in vielen Fällen als neurotypische Menschen. Aber es gibt eben auch sehr viel Bereiche, wo plötzlich die Innovation, die Kreativität viel stärker rauskommt. Und ich glaube, das alles eben zu verstehen und entsprechend nach vorn zu bringen, ist unglaublich spannend. Ich meine, wir haben das vor gut 2 Jahren gestartet. Vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her. Ich habe es nicht mehr ganz auswendig, aber Wir sind heute 400 Leute in dieser Neurodiversity Employee Resource Group in der Dachregion. Mhm. Und das zeigt einfach, dass ein Bedürfnis hier. Und wenn wir Anlässe dazu organisieren, dann kommen ganz viele Leute, die einfach interessiert sind und sich mit dem auseinandersetzen. Und was spannend ist, es geht jetzt weiter. Also wir arbeiten jetzt mit Klienten dran und sagen, hey, super, was ihr da macht. Wir fangen auch gerade an, können uns austauschen. Das Momentum, und das ist jetzt wirklich nicht ein Momentum im Sinne von Geschäft damit machen. Also wir beraten nicht andere Klienten, was sie damit machen, aber im Sinne eines Austausches ist unglaublich groß geworden. Also wir gehen davon aus, dass wir etwa 10% Personen haben jetzt in der Technologiebranche alleine auf dem autistischen Spektrum. 5-10%, wow. Man weiß es ja nicht. Ja.
Und, das ist viel.
Wir kategorisieren unsere Leute nicht und wir wissen das auch nicht. Das sind jetzt einfach Marktzahlen, die es gibt. Die kennt ihr wahrscheinlich auch, aber in dieser Branche.
Ja, ja. Das heißt, wenn ich euch richtig verstehe, ist, ihr sagt, ihr habt sowieso 5-10% davon im Unternehmen. Und die Frage ist eher, wie fördert man das und wie nutzt man deren Talente? Das ist quasi euer Approach.
Genau. Also wir experimentieren auch mit der gezielten Einstellung. Ne? Aber ich glaube, das ist doch ein bisschen Weg. Aber finde ich super gut und hat auch einen gesellschaftlichen Wert. Aber genau, also es geht wirklich darum, wie nutzen wir dieses Potenzial. Und ich kann euch vielleicht ein paar Beispiele geben, was wir jetzt gemacht haben in Design. Gerne. Ja. Im Design auch unseres neuen Offices, was wir in Zürich beziehen werden. Wir haben von Anfang an diese Employee Resource Group, aktiv mit einbezogen mit dem Architektenteam. Und da waren wir jetzt vom Management gar nicht direkt involviert. Wir haben einfach sichergestellt, dass das passiert. Und dass wir auch die Anforderungen verstehen, die eigentlich diese Gruppe auch mitbringt, die natürlich wiederum sehr unterschiedlich sind, und dass wir sicherstellen, dass die Art von Arbeitsumfeld auch besteht. Und was wir jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt ein Framework, ich glaube, das können wir weiterverwenden für andere Offices, von 13, ich sage jetzt mal Features, die wir sicherstellen wollten. Ganz wichtig ist das Thema Schall, also dass wir Silent Working Spaces haben für Leute, die konzentriert arbeiten wollen. Wir gehen jetzt auch, das machen wir jetzt schon aufgrund dieser Arbeit, wir verteilen Noise-Canceling-Headphones für Leute, die sagen, sie wollen ganz abgeschaltet sein, kriegen die, können sie ausleihen. Arbeitsumfeld, höhenverstellbare Tische. Jeder Tisch wird höhenverstellbar sein. Lichtgestaltung, auch super wichtig, oder? Dass man da eben unterschiedliche Lichtgestaltungen vornehmen kann. Stoffe, Farben, alles Sachen, die wir nicht aktiv drüber nachgedacht haben, aber dass wir da die ganzen Stimuli, die rum sind, einfach nicht übertreiben, dass Leute sich wirklich konzentrieren können. Ich zähle euch jetzt nicht alle auf, es sind 13 Stück, aber das haben wir eigentlich bis zum großen Teil auch umsetzen können. Es gibt so ein, zwei Dinge, die kannst du als Mieter zum Teil auch gar nicht selbst steuern. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das ein Office oder wird das ein Office sein, wo sich die Leute unglaublich wohlfühlen werden. Na genau, also wir arbeiten sehr stark mit Zonen. Wir haben ja auch keine... Aber das ist jetzt nicht aus diesem Thema raus, aber wir haben keine persönlichen Arbeitsplätze. Das ist sowieso alles buchbar. Und da gibt es halt verschiedene Zonen in den Büros, die dann unterschiedlich gestaltet sind. Und so konnten wir das eben auch nutzen. Also als Beispiel, wir haben jetzt so Bereiche geschaffen, wo eben Ruhezone ist. Das heißt, da gibt es dann Mobile Phone down und so weiter, keine Calls. Aber die haben wir auch farblich so gestaltet, dass die Leute genau da eben sich auch wohlfühlen. Zum Beispiel sehr viele Pflanzen hat es in dem Bereich und ist viel in einem Grünton gehalten. Währenddem die Zone, die eben anders genutzt wird, komplett anders ausschauen wird. Und das können ja alle Leute nutzen, die sich konzentrieren wollen. Das ist ja nicht limitiert, das kann nicht. Da steht nicht, das ist eine Neurodiversity Zone. Da steht einfach, das ist ein Silent Working Space. Aber wie der gestaltet ist, ist eben mit beeinflusst von dieser Gruppe. Hat aber auch andere Faktoren, oder? Das haben wir natürlich auch gehört in der Post-Covid-Zeit, wo viel mehr jetzt remote gearbeitet wird, viel mehr Leute in einem Call sind. Und das heißt, der Geräuschpegel in Arbeitsplätzen nimmt eher zu. Und darum braucht es auch, abgesehen jetzt von dem Thema, was wir heute sprechen, diese Art von Rückzug. Aber vielleicht ist eben so ein mit Pflanzen ausgestatteter Silent Working Space die bessere Umgebung, als Leute in eine 1 Quadratmeter große Telefonbox zu sperren für 2 Stunden.
Also wenn ich jetzt so zugehört habe, dass das, was bei mir jetzt ankommt, ja, was für mich neu ist, weil ich jedes Mal, wenn ich in so einem Podcast bin, ja, und den auch aufnehme, dann frage ich mich immer, was ist so die Erkenntnis, die ich hier gerade mitnehme? Und die Erkenntnis, die ich hier gerade mitnehme, ist, ihr habt diese Gruppe, diese Neurodiversity-Gruppe, und die beeinflusst zum Beispiel ganz konkret, wie ihr neues Office gestaltet. Ja, und sorgt dafür, dass es zum Beispiel Zonen gibt, die einfach konzentriertes Arbeiten ermöglichen, was letztlich allen zugutekommt. Ja, also jetzt in dem konkreten Fall. Ja, also nicht nur denen selber, sondern auch allen anderen. Ja, was ja bedeutet, dass eigentlich die Zukunft von Workspace ja auch ganz stark darin liegt, so wie du es beschreibst, dass man Zonen hat, in denen man tatsächlich konzentriert gut arbeiten kann.
Ja? Absolut, absolut. Ja. Und ich glaube eben, es geht ja auch über das hinaus. Ich glaube, wenn wir auf bestimmte Gruppen eingehen, dann muss man diese Linie eben treffen, oder? Dass man nicht eine Gruppe in eine Ecke stellt und sagt, ihr seid so speziell, wir werden euch ganz anders behandeln als alle anderen. Aber zu verstehen, was eben die Dinge sind, die wichtig sind, und eben auch, am Schluss sind wir alles Menschen, ja? Wie können diese Dinge eben auch von allen Leuten genutzt werden? Ich glaube, das ist wichtig. Und gerade beim Thema Neurodiversity und Awareness, wenn wir eben drüber reden, dann geschieht noch was ganz anderes. Die Leute, die vielleicht sagen, hey, ich bin neurodiverse, und aber das Gefühl haben, die Firma stellt uns in die Ecke, jetzt, also von People with Disabilities, ne? Sag's jetzt ganz hart, dann ist es schwierig, darüber zu stehen, zu sprechen. Wenn wir aber verstehen, hey, das ist einfach so, wir sind eine diverse Welt, eine diverse Firma, und die Firma interessiert sich sogar für, was denn unsere Bedürfnisse sind, dann können die Leute sich eben auch melden und können sich einbringen und darüber sprechen. Und am Schluss, oder, geht es wirklich darum, sind wir ein Arbeitgeber, wo die Leute sagen, ich fühle mich hier wohl. Und ich glaube, darum müssen wir das verstehen.
Ja. Ich würde sogar noch gerne ergänzen, ja, also um das Thema Arbeitsplatz, Arbeitsraum abzuschließen, weil daran kann man es ganz gut messen. Ich glaube, wenn jemand High Sense ist, bietet er gerade im Bereich Arbeitsplatz und Umfeld die Chance, in ein höheres Level einzusteigen. Also etwas im Gesamten aufs höhere Level zu heben. Mhm. Warum? Weil die APIs viel offener sind für eine gute Arbeitsempfindung, was automatisch jemand im normalen Neurospektrum davon profitieren wird. Das ist ja genau das, was du gerade sagst, auch, also auch in der Potenzialentwicklung. Ja. Und ich glaube, da genau darin steckt halt die Kraft, dass sich jemand öffnen kann in einem bestimmten Sinn, in einem bestimmten Talent, um etwas wirklich aufs nächste Level raufzuheben und damit halt das Gesamte anzuheben. Ja.
Absolut, absolut. Genau um das geht es eigentlich, oder? Und gerade auch darüber hinaus gedacht, ich glaube, die Arbeitsplatzgestaltung, die ist super wichtig. Und wenn wir auf unser Geschäft schauen, wir sind Technologiedienstleister von Beratung über Technologie bis in Operations. Wir haben große kreative Teams, haben die Kundenschnittstelle, wir haben Engineering-Teams. Und unsere Differenzierung ist, dass wir diese verschiedenen Fähigkeiten zusammenbringen können für Wertversprechen für unsere Klienten. Aber wenn unser Arbeitsplatz so gestaltet ist, dass die Teams in Silos irgendwo sitzen, oder, dann verpassen wir hier eine Chance. Das heißt, ich glaube, das Wichtige ist, der Arbeitsplatz muss so gestaltet sein, dass es irgendwie auch mit der Positionierung und der Positionierung eines Unternehmens zusammenpasst.
Also, was mich nochmal interessieren würde, ist nochmal zum Anfang zurückzukommen. Hm? Ja, so die Idee, was so die Maren Dunn gesagt hat, so dass so die hat mal das Zitat geliefert, a neurodivergent team will be a golden asset in the AI workspace. Mhm. Ja? Und wenn ich sagen würde, warum unterhalten wir uns mit dir, dann würde ich sagen, das ist genau der Satz, warum wir uns mit dir unterhalten. Mhm. Ja, weil wir die These haben, ja, Neurodivergent Teams will be a golden asset in the AI Workspace. Mhm. Ja? Ja? Und banales Beispiel, zum Beispiel, meine Frau ist neurotypisch, ich bin neurodivergent, ja. Ich kann ganz anders prompten und mit ChatGPT umgehen, als meine Frau das kann, zum Beispiel. Ja, weil für mich ist ChatGPT eher wie so ein Musikinstrument und man spielt da drauf und es ist sowas, wo man, also es gibt auch Skills und bestimmte Typen, was man so lernen kann, ja, aber es ist irgendwie eher wie so Musik machen, ja. Hm. Und für meine Frau ist das so, das ist irgendwie so ein Instrumentenbaukasten und ich muss jetzt irgendwie lernen, wie ich damit umgehe, ja. So. Hm. Und da würde ich sagen, so ganz praktisch fällt mir das viel leichter, mit so einer AI umzugehen, als es zum Beispiel meiner Frau leicht fällt, ja. So. Und deshalb glaube ich einfach, dass meine These oder unsere These ist Neurodivergence Talent wird entscheidend sein oder wird wirklich extrem wichtig werden, je mehr wir mit AI machen, ja. Sowohl was das Bauen von AI betrifft, also ganz viele von diesen AI-Startups haben ganz viele Neurodiverse Talents drin, ja, als auch was die Anwendung betrifft, ja. Also ich glaube, dass es hier wirklich einen sehr, sehr harten Business Case gibt, ja, warum diese Form von Talente wichtig werden. Und darüber würde ich gerne einfach nochmal deine Sicht der Welt sehen, ja. Wie siehst du das? Ja,
weil. Sorry.
Ja, genau. Also das würde mich interessieren, ja, was du da siehst, sowohl was dich selber betrifft als Accenture, als auch eure Kunden, als auch, weil du bist ja sehr auch stark in diesem ganzen AI-Umfeld unterwegs, ja. Hm. Und wie du das siehst, ja. Werden sie wirklich wichtig? Und wenn ja, sollte ich da wirklich Attention drauf kriegen? Hm. Ja?
Also ist ein exzellenter Punkt. Und ich glaube, AI ist wahrscheinlich jetzt etwas, wo wir es sehr stark vorstellen können, was aber eigentlich auch für Technologie schon breiter gegolten hat. Ich glaube, was mich gut vorstellen kann, das ganze Thema von Zusammenhängen, Pattern Recognition, dass neurodivergente Personen viel schneller Zusammenhänge in Daten sehen, zu Conclusions kommen können. In AI, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel im Bereich Data Science gehen, ist natürlich unglaublich spannend, oder? Weil die Leute da wirklich Dinge sehen, die andere nicht sehen. Ich glaube, es gibt so einen Aspekt eben, der speziell ist und spannend. Das heißt nicht, man muss ja nicht neurodivergent sein, um Zusammenhänge zu erkennen. Das ist ja nicht die. Es gibt auch viel, das man lernen kann in dem Bereich. Aber ich glaube, wo neurodivergente Leute anders drangehen können, ist, dass sie nicht so von dem Umfeld auch abgelenkt sind. Ich sage, neurotypische Menschen in einer Datenanalyse gehen immer implizit, da möchte sie nicht wollen, mit Hypothesen rein. Wenn ich mit einer Hypothese in eine Datenanalyse gehe, werde ich typischerweise eher diese Hypothese bestätigen, als was ganz Neues finden. Eine klassisch neurodivergente Person wird viel eher einfach nur auf die Daten schauen und was ist da. Das kann dann for the good sein, da kommen Dinge raus, die hätte niemand gesehen. Die können aber auch Conclusions rausbringen, wo jeder neurotypische Mensch draufschaut und sagt, ja, logisch. Also, Beispiel, ich komme raus mit einer Analyse, da ist viel weniger Traffic in unserem System XYZ an Sonntagen. Mhm. Okay, ja, am Sonntag arbeiten wir nicht. Aber ich glaube, das ist ein Beispiel, oder, wo es sagt, es ist nicht abgelenkt vom Kontext. Wir haben Wochentage, wo die Systeme laufen und Wochenende, wo nicht, sondern einfach die Daten angeschaut und gesehen. Da ist weniger Traffic. Das ist jetzt ein Beispiel, wo man sagt, okay, da muss man den Kontext ansetzen. Aber gleichzeitig finden die Leute natürlich unglaublich viele Zusammenhänge, die eben nicht abgelenkt sind vom Kontext, wo jemand sonst nicht draufkommen würde. Und die Geschwindigkeit, wie die draufkommen, ist natürlich nochmal eine andere. Ich meine, ich habe in meinem ersten Training dazu so eine Übung gemacht mit einem externen Experten. Und zwar etwa 50 Leute im Raum. Und du hast schon ein bisschen gesehen, wer ist jetzt hier stärker betroffen, wer ist einfach aus Interesse da. Und ich meine, ich hab den Zusammenhang nicht mal gefunden. Ja, und die eine Person hat 2 Sekunden gebraucht. Ja, und das ist schon eine Klasse. Und das hat man früher auch schon gesehen im Bereich Qualitätskontrolle. Also neurodivergente Personen waren schon immer sehr, sehr wichtig beim ganzen Thema Qualitätskontrolle in Softwareentwicklung. Und auch weiterhin, und AI ist eigentlich jetzt nur der nächste Anwendungsfall.
Ja, das ist auch eine spannende Erkenntnis. AI ist eigentlich nur der nächste Anwendungsfall. Das ist eigentlich nur der nächste Schritt wieder, ne? Ja.
Aber das würde ja bedeuten, konsequent weitergedacht, was du sagst, ja, dass wenn man als Firma technologiegetrieben ist, ja, in welcher Form auch immer, ja, dass man Leute braucht, sei es jetzt in Qualitätssicherung oder in AI oder in Technologieentwicklung, die einfach extrem stark sind, in Muster und Zusammenhänge zu erkennen. Ja? Und da unsere Welt ja immer technologielastiger wird, braucht man im Zweifelsfall solche Leute und muss dafür sorgen als Arbeitgeber, dass sie vernünftig ein Umfeld finden, wo sie sich wohlfühlen. Ja,
ja, absolut. Absolut. Das war eben auch die Kombination, vielleicht eingangs nicht so gesagt, aber ich sagte, ich sehe eben den Business Case. Das eine ist, wir nutzen das Potenzial vielleicht nicht, aber in dem Technologieumfeld haben wahrscheinlich eine überdurchschnittliche Anzahl von neurodivergenten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bereits an Bord. Also haben wir umso größer eigentlich die Möglichkeit, uns zu differenzieren. Oder am Schluss, glaube ich, ist ja die Erkenntnis, dass diverse Teams besser arbeiten, ist nicht neu. Ja. Die ist in Studien unterlegt und das ist einfach eine Art der Diversität, die, glaube ich, im Vergleich mit anderen Dimensionen kurz gekommen ist, gleichzeitig aber einen unglaublich direkten Einfluss hat auf die Produktivität oder Kreativität. Und das finde ich so spannend dran. Ja.
Und kannst du das in Zahlen belegen? Also also habt ihr da schon irgendwie, ich meine, macht das noch nicht so lange, aber kannst du das tatsächlich irgendwie in Zahlen belegen, wie viel Steigerung man dadurch erzielen kann im Case, also im Business Case selber?
Also ich habe keine eigenen Zahlen, aber wir haben so ein paar Dinge, die wir jetzt einfach aus dem Markt sehen, die wir auch sagen, das können wir nachvollziehen von dem, was wir sehen, auch wenn es jetzt hart zu messen schwierig ist. Aber Produktivität an den richtigen Stellen, gehen wir davon aus, dass wir um die 30% Produktivitätssteigerung hinkriegen können in gewissen Aktivitäten. Oh, wow. Aktivitäten. Also wir haben über die Pattern Recognition geredet, aber das ist schon signifikant. Aber dann eben nur, wenn ich das weiß, weil wenn ich die Leute breit einsetze, dann gibt es ganz viele andere Aktivitäten, wo sie dann wiederum die Produktivität verlieren. Ja. Und darum da muss es eben wissen. Das andere ist so, was ganz spannend ist, vielleicht ein bisschen ein anderer Aspekt, aber das ist die Loyalität. Zahlen zeigen 90% Verbesserung in der Employee Retention, wenn ich das Thema, bei neurodivergenten Personen, wenn sie sich wohlfühlen, sind unglaublich loyale Mitarbeiter. Und von daher wiederum in einem People-Business wie bei uns ist das sofort auch relevant. Und ich glaube, bei der Kreativität ist es immer schwierig, wie man Kreativität dann misst mit harten Zahlen.
Ja, aber das Thema Arbeitsmarkt, das ist ja das Thema. Ne? Also das ist ja der absolute Super-GAU aktuell in den meisten Unternehmen. Und also alleine das wäre ja nur schon Grund, damit anzufangen. Wirklich komplett. Ja. Ja, egal, also ob man auf den anderen Case, aber wenn man damit, das ist eins der großen, der wirklich großen Probleme im Arbeitsumfeld. Ja.
Absolut. Vor allem eben im technischen Berufen ist der Fachkräftemangel hoch. Und ich glaube, da haben wir auch noch ein bisschen Potenzial, was eben noch nicht genutzt wird.
Ne? Ja. Ja, sehr schön. Also ich habe eine Menge gelernt, ja. Ich habe begriffen, man muss ein Umfeld schaffen für neurodiverse Menschen, die sich wohlfühlen. Wenn man das schafft, ja, bleiben sie sehr loyal, ja, und erhöhen in bestimmten Bereichen die Produktivität um 30%. Ja, also das wäre so in der Nutshell, was ich begriffen habe. Und ihr seid offensichtlich auf einem guten Weg und macht das irgendwie sehr aktiv und treibt das vorwärts. Ja, und es fängt an damit, dass man irgendwie Awareness raised. Ja, so. Was wir immer machen ist, am Schluss unseres Podcasts, ist, dass wir jeden fragen, was ist so dein persönlicher Productivity-Hack? Ja, was ist so der Hack, den du selber anwendest, der dich wesentlich produktiver macht? Ja, weil was ist so der eine Trick, den du anwendest, der dich wirklich nach vorne bringt? Hast du da einen Hack, irgendwas, was du machst?
Also ich könnte jetzt mit irgendeinem ChatGPT Anwendungsfall kommen, aber ich glaube, für mich ist das... relativ breites Themenfeld, mit dem ich mich beschäftige. Und für mich ist es wirklich, dass ich, wenn ich am Morgen anfange, verstehe, was sind die 5 wichtigsten Themen, die ich heute gelöst haben muss für mich. Und ich diese Priorisierung sehr klar setze, weil alles werde ich nie erledigen können. Ja, also zu wissen, was sind die Dinge, die ich wirklich hinkriegen will. Das ist eine relativ, die kurzfristig gut funktioniert. Das andere, neben aller Technologie, ich glaube, da können wir, ist klar, dass man mit Technologie sehr viel produktiver werden kann, ist, glaube ich, einfach auch das richtige Umfeld und Team zu haben, dass eben nicht alles bei einem selbst liegt, sondern dass ich möglichst viel auch verteilen kann.
Cool. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Marco. Ja, danke, dass du uns Einblick gegeben hast in das Thema Neurodiversity und Neurodiverse Talent und AI. Und ja, und wir wünschen euch weiterhin sehr, sehr viel Erfolg hier auf eurem Weg, dieses Thema anzugehen.
Vielen Dank. Danke, Carolina. Danke, Michael.
Dankeschön. Danke euch.
Das war wieder eine Folge von Rethinking Business. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns eine Bewertung da und folge uns. Teile die Episode auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Wir sagen Tschüss, bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Rethinking Business.